ARD.
Wie glücklich sind wir in Deutschland, was der Weltglücksbericht über uns aussagt?
Was steckt hinter der Festnahme des türkischen Oppositionspolitikers İmamoğlu?
Falscher Name für einen Kredit, warum Banken Denise und Justin kein Geld leihen wollen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen von uns. Heute ist Donnerstag, der 20. März. Wir sind Julia Barth und Uli Spinnrath.
Guten Morgen. Und heute fangen wir mal mit einem richtig schönen Thema an. Wir beschäftigen uns mit dem Glücklichsein.
Ja, die Finnen, die können das am besten. So sagt das zumindest der aktuelle Weltglücksbericht. Zum 8. Mal in Folge liegt Finnland da auf Platz 1. Deutschland ist in diesem Jahr auf Platz 22 von insgesamt 148, also ziemlich genau da, wo wir auch letztes Jahr waren. Zwei Plätze sind wir hochgeklettert. Damit liegen wir relativ weit vorne, aber eben auch nicht ganz oben.
Wir haben gestern uns und euch ja schon gefragt, was gehört eigentlich zum Glücklichsein dazu?
Ja, für mich im Moment ganz klar Gesundheit. Wenn man verletzt ist und merkt, man ist nicht so gesund, dann registriert man wieder, wie wichtig das ist, dass man grundsätzlich keine Probleme hat und gesund ist. Das ist wichtiger als alles andere, finde ich.
Ja, definitiv. Hast du recht. Mich machen darüber hinaus Sonne und Tanzen sehr glücklich. Aber in diesem Weltglücksbericht geht es tatsächlich nicht nur um so Wohlfühldinge, wie ich sie jetzt genannt habe, sondern mehr darum, ob wir in einer Gesellschaft leben, die uns zufrieden sein lässt.
Ella aus Bochum hat uns eine Sprachnachricht geschickt und sie hat da drei Dinge genannt, die sie glücklich machen. Und da merkt man schon, dass Glück auch sehr unterschiedliche Dimensionen haben kann.
Mich macht am meisten glücklich, wenn ich dieses gewisse Freiheitsgefühl habe. Also wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann und auch mitbestimmen darf. Und das ist ja hier in Deutschland auf jeden Fall gegeben. Dann natürlich was mit Freunden und Familie zu unternehmen, neue Leute kennenzulernen. Und besonders viel Spaß macht mir persönlich das Reisen, also einfach neue Länder und Kulturen kennenzulernen.
Ja, also Reisen, da mache ich auch mit. Aber gerade das, was Ella da als erstes gesagt hat, die Freiheit, alleine entscheiden zu dürfen, das hängt ja auch an der Frage, wie gestaltet Politik unser Leben? Und da gehört eben auch dazu, kann ich mir eine gute Wohnung leisten? Finde ich einen Kita-Platz? Kriege ich eine gute Versorgung, wenn ich krank bin? All sowas wird im Glücksbericht mit berücksichtigt.
Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Finnen da so weit oben sind. Da spielt schon auch die Natur eine Rolle. Da gibt es zwar nicht so viel Sonne im ganzen Jahr, aber viele Wälder und Seen für wenige Menschen. Weil nirgendwo sonst in der EU leben so wenige Menschen auf so viel Raum. Und vor allem ist Finnland aber auch ein Land, in dem es sehr solidarisch zugeht. Das heißt, die Finnen sind sozial gut abgesichert. Das Bildungssystem ist eines der besten in Europa. Und dadurch haben auch alle ähnliche Chancen, dass es ihnen wirklich gut geht.
Ja, plus die Regierung lässt sich einiges einfallen, damit die Menschen zufrieden sind. Nur mal ein Beispiel. Werdende Eltern kriegen vom Staat da kurz vor der Geburt ein großes Paket geschickt, in dem eine Erstausstattung fürs Baby drin ist. Klamotten für alle Wetterlagen zum Beispiel, Bettwäsche, Handtücher und, und. Tia Rantanen ist Finnin und sie hat das alles auch vor der Geburt ihres Kindes bekommen und fand das super.
I feel very taken care of. Es fühlt sich so an, als ob sich jemand um mich kümmert. Viele Sachen hätte ich selbst kaufen müssen. Und wenn man die Box nicht will, bekommt man Geld vom Staat.
Also, das sind mehrere Gründe, warum die Finnen in diesem World Happiness Report eben im Schnitt ziemlich hohe Werte angegeben haben. Für den Bericht werden Menschen weltweit mit einer Skala nach ihrem Glückszustand befragt. Jeweils von 0 bis 10 konnte man da sagen, wo man sich gefühlt befindet. Und da werden Faktoren wie Lebensstandard, Gesundheit, die persönliche Entscheidungsfreiheit, die Abwesenheit von Korruption und auch soziale Unterstützung abgefragt. Aber vielleicht passt im Deutschen auch der Begriff Zufriedenheit ein bisschen besser als das Wort Glück.
Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken, dieses gute soziale und chancengleiche politische Umfeld, das kriegen wir ja jetzt mal nicht so eben auf uns übertragen. Aber es gibt auch was, was wir selber tun können, um glücklicher oder eben zufriedener zu sein.
Ja, das kann man lernen, sagt zum Beispiel Sandra Sticht. Sie ist Lehrerin in Reda-Wiedenbrück, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und sie unterrichtet dort an einer Schule das Wahlfach Glück.
Ich glaube, dass man jeden Tag selber für sein Glück verantwortlich ist, weil das Glück in einem selbst eben liegt und man jeden Tag selber die Entscheidung treffen kann. Also ich denke, Glück ist auch eine Entscheidung.
Ja, und Glück als Schulfach finde ich schon mal an sich eine ganz wunderbare Idee. Gibt es übrigens nicht nur an Sandras Schule in NRW.
Nee, auch in Heidelberg, in Baden-Württemberg gibt es das seit vielen Jahren. Und es gibt mittlerweile auch ein Institut, das Lehrerinnen und Lehrer ausbildet, die das Fach dann bei sich in der Schule unterrichten wollen. in der Türkei. Da passiert gerade was, das die deutsche Bundesregierung als schweren Rückschlag gegen die Demokratie bezeichnet. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ist da festgenommen worden und mit ihm noch etliche andere Oppositionelle. Und auch in der Türkei selbst sorgt das für Proteste.
Heute erhebt sich das türkische Volk gegen die Abschaffung der Demokratie. Ekrem İmamoğlu wird bei den Menschen immer populärer. Wir unterstützen İmamoğlu bis zum Ende. Die Demokratie wird gewinnen.
İmamoğlu gilt mit seiner Partei CHP als größter Konkurrent von Staatspräsident Erdogan und hat sogar Chancen, bei der nächsten Wahl gegen Erdogan zu gewinnen. In Umfragen liegt er nämlich gerade vorne.
Ja, und jetzt am nächsten Sonntag sollte İmamoğlu eigentlich offiziell als Spitzenkandidat seiner Partei für die nächsten Präsidentschaftswahlen ernannt werden. Die finden in 3 Jahren statt. Und İmamoğlu ist nicht nur in Istanbul super beliebt, sondern auch sowas wie das Gesicht seiner Partei. Von ihm hängt also sehr stark ab, welche Chancen die hat, diese Wahl dann auch zu gewinnen. Vor seiner Festnahme hatte die Universität Istanbul ihm dazu noch seinen Abschluss aberkannt. Und der gilt auch als Voraussetzung, dass man als Präsident kandidieren kann. Aber lass uns mal schauen, was ihm überhaupt vorgeworfen wird, also warum er jetzt im Gefängnis sitzt.
Also offiziell heißt es, er soll korrupt sein und auch Verbindungen zu einer Terrororganisation haben, nämlich zur PKK. Das ist eine Untergrundorganisation, die Anschläge verübt und Menschen in der Türkei tötet. Auch die Europäische Union bewertet sie als Terrororganisation. Und was jetzt konkret an diesen Vorwürfen dran ist, das ist schwer zu sagen. Aber es ist jedenfalls nicht neu, dass Oppositionspolitikern genau das vorgeworfen wird. Und dass die dann deshalb ausgeschaltet werden.
Und das ist auch der Grund, warum es international viel Kritik an der Festnahme von İmamoğlu gibt. Wir haben ja eben schon gesagt, dass die Bundesregierung von einem Rückschlag für die Demokratie spricht. Auch Frankreich hat sich ganz ähnlich geäußert. Und der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der hat ja türkische Wurzeln, der glaubt, dass Erdogan da einfach Angst hat, die Wahl zu verlieren. Angst vor einem Kandidaten, der mehr Demokratie für die Türkei verspricht und der den Konkurrenten deshalb ausschalten will.
In der Türkei gibt es gerade viele Demos gegen diese Festnahme, was nicht ganz ungefährlich ist, weil eigentlich ein Versammlungsverbot gilt. Also wer mit demonstriert, der kann theoretisch auch festgenommen werden. Der Zugang zu Social-Media-Kanälen ist auch nur eingeschränkt möglich. Das merken auch viele Menschen hier bei uns in Deutschland, die Kontakte in die Türkei haben.
Auf WhatsApp kamen Nachrichten aus der Türkei zum Beispiel nur verzögert an. Manche türkische Plattformen waren gar nicht erreichbar. Das ist eine gezielte Strategie, um Menschen mundtot zu machen und um gerade kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Das war Dilan aus Köln, sie ist Vorsitzende der Alevitischen Jugend in Deutschland. Das ist eine Jugendorganisation.
Ja, und sie glaubt, dass so auch verhindert werden soll, dass sich Menschen über diese Social-Media-Kanäle verabreden und organisieren, zum Beispiel für solche Demos. Und auch Özgin aus Köln beschäftigt das, was gerade passiert.
Ich mache mir auch Sorgen, wenn ich wieder im Sommerurlaub zum Beispiel meine Verwandten besuchen möchte und so weiter, wie das dann aussieht, ob die dann jeden verhaften, der irgendwie anders denkt oder andere Sachen sagt.
Wenn ihr noch mehr Infos zu dem Thema wollt, dann klickt auch gerne mal bei den Kollegen von tagesschau.de rein. Die halten euch da ständig auf dem Laufenden.
Unsere Kurznachrichten.
Die Bildungsminister der Länder sitzen ab heute in Berlin zusammen und sprechen unter anderem darüber, ob Smartphones an Schulen verboten werden sollten. Die PISA-Studie hat ergeben, dass Schülerinnen und Schüler auch deshalb immer schlechter werden, weil sie so viel am Handy sind. In anderen Ländern gibt es deshalb schon ein Handyverbot, mindestens mal an Grundschulen. In Spanien, Frankreich und Italien ist das so.
Israel ist nach den Luftangriffen auch wieder mit Panzern in den Gazastreifen vorgedrungen. Die Armee will damit wieder eine Pufferzone zwischen dem Norden und dem Süden des Gebietes schaffen. Im Zuge der Waffenruhe hatte sich Israel aus diesem Korridor zurückgezogen. In Israel haben gestern tausende Menschen gegen die eigene Regierung protestiert wegen dieser erneuten Eskalation.
US-Präsident Donald Trump versucht weiter, zwischen Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin zu vermitteln. Nach Putin hat jetzt auch Zelensky in einem Telefonat mit Trump zugestimmt, zumindest eine Zeit lang die Energieversorgung der jeweils anderen Seite nicht mehr anzugreifen. Ende der Woche soll unter der Führung der USA über ein Ende des gesamten Ukraine-Krieges verhandelt werden. Zumindest stellt Trump sich das so vor.
So, wer sich in seinem Leben schon mal was Größeres angeschafft hat oder anschaffen will, der wird das vermutlich nicht mal ebenso von seinem Konto bezahlen können. Also Auto, Haus, weiß ich nicht, vielleicht die Waschmaschine. Viele müssen dafür einen Kredit aufnehmen. Oft ist das jedenfalls so. Ist ja auch üblich, ne? Man leiht sich irgendwie Geld bei einer Bank.
Ja, und dafür muss man heute auch nicht mehr unbedingt bei seinem Berater vorstellig werden. Viele solcher Kreditangebote gibt's im Internet. Und ob die Bank einem das Geld leiht oder nicht, ist wohl auch davon abhängig, wie man heißt.
Viele von euch, deren Migrationsgeschichte man schon im Namen hört, die kennen das Problem schon lange. Bei der Wohnungssuche zum Beispiel wird man benachteiligt. Aber auch wenn ihr Denise, Justin oder Kevin heißt, dann haben wir jetzt schlechte Nachrichten für euch. Menschen mit diesen Vornamen bekommen nämlich auch seltener einen Kredit bei einer Bank als andere.
Das hat jetzt eine Analyse vom Online-Vergleichsportal Verivox gezeigt. Die haben 200.000 Anfragen für Ratenkredite untersucht und dabei ist eben rausgekommen, dass euer Name Einfluss darauf hat, ob ihr für die Anfrage einen Daumen hoch kriegt oder nicht.
Bei Franks und Katrins zum Beispiel stehen die Chancen gut dafür. Ich würde mal schätzen, dass wir zwei, Uli und Julia, auch leichter einen Zuschlag bekommen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass den Banken diese Namen besser gefallen, sondern daran, dass man von diesen Namen auf ein gewisses Alter schließen kann. Bei mir wird das grundsätzlich falsch eingeschätzt.
Ja, das glaube ich. Julia ist ja ein bisschen zeitlos, aber wahrscheinlich ähnlich wie bei Frank und Katrin haben Julias eher so ein mittleres Alter. Die sind also wahrscheinlich irgendwas zwischen 40 und Mitte 50. Und das ist eine Altersspanne, in der man eher besser verdient als noch beim Berufseinstieg zum Beispiel. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man einen unbefristeten, also sicheren Arbeitsvertrag hat. Und so Namen wie Justin, Leon oder Denise, die waren vor allem in den vergangenen 20 bis 30 Jahren in Mode. Bedeutet, dass diese Menschen allein wegen ihres Alters vielleicht noch nicht so gesettelt sind und so viele Sicherheiten mitbringen. Und das sind eben Punkte, die für die Banken bei der Kreditvergabe eine Rolle spielen.
In der Auswertung hat sich das dann so gezeigt, wer Justin heißt und einen Kredit aufnehmen möchte, der findet in 2 von 3 Fällen keine Bank, die dazu bereit ist, ihm das Geld zu leihen. Und auch Personen mit dem Namen Leon oder Denise, die kriegen in weniger als 40% aller Fälle eine Finanzierung auf ihre Kreditanfrage.
Es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die es schwierig machen, einen Kredit zu bekommen. Gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Festangestellte kriegen leichter einen als Selbstständige, Alleinerziehende oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Da haben es auch schwer. Letztere haben wir ja eben schon kurz angesprochen.
Ja, wir haben eben ja auch schon über das Alter gesprochen. Also ein gewisses Alter muss man haben, um einen Kredit zu bekommen. Aber ältere Menschen, die kriegen auch nicht ganz so leichtfertig Geld. Klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber dahinter steckt natürlich die Befürchtung der Banken, dass diese Menschen sterben könnten, bevor sie das Geld komplett zurückgezahlt haben. Wir können all diese Sachen schlecht ändern, Namen, Alter, aber es gibt ein paar Faktoren, auf die wir eben doch Einfluss haben, um die Chancen zu erhöhen, dass wir einen Kredit bekommen.
Zum Beispiel, indem ich meine Bonität verbessere und dafür lohnt sich, die Schufa-Daten im Blick zu behalten. Die Schufa ist ja die Stelle, die quasi unser aller Kreditwürdigkeit misst sozusagen. Und wie es um eure bestellt ist, das könnt ihr einmal im Jahr kostenlos abfragen. Und das lohnt sich, das auch zu beantragen. Manchmal stehen da nämlich noch irgendwelche uralten Handyverträge drin oder auch komplett falsche Sachen, die sich negativ auf meine Schufa-Bewertung auswirken. Und diese falschen Daten kann man dann löschen lassen.
Ja, und dann gibt es natürlich noch den Klassiker, den Tipp, Kreditangebote zu vergleichen und nicht direkt nach der ersten Absage den Kopf in den Sand zu stecken. Also was bei der ersten Bank abgelehnt wird, das kann dann bei einer anderen auch schon wieder funktionieren, weil die Banken alle unterschiedliche Prüfkriterien haben.
Und solltet ihr einen Nebenjob oder einen Zweitjob haben, um noch ein bisschen was dazu zu verdienen, dann lohnt sich das wohl auch auf jeden Fall, den anzugeben, auch wenn der vielleicht gar nicht so viel Geld einbringt. Weil wenn die Bank nämlich sieht, dass ihr den schon seit ein paar Jahren macht, dann kann sich das auch positiv auswirken. Wir haben noch ein bisschen unnützes Angeberwissen für euch, vielleicht für die nächste Grillparty. Wenn ihr euch dann eine Flasche Bier aufmachen solltet, eine mit Bügelverschluss, also eine mit diesem Geräusch hier.
Plopp, ja genau, dann könnt ihr nämlich jedem erzählen, der oder die es auch nicht hören will. Bei diesem Plopp schwingt das Gas im Flaschenhals mit einer Frequenz von etwa 800 Hertz und wird für einen ganz kurzen Moment, ungefähr 70 Millisekunden lang, 180 Dezibel laut.
Ja, um euch da mal eine Vorstellung zu machen, das ist lauter, als wenn man direkt neben einer Flugzeugturbine steht oder fast doppelt so laut wie ein Presslufthammer, aber eben nur ganz, ganz kurz und deshalb fliegen uns die Ohren auch nicht weg.
Ja, wobei ich zucke schon regelmäßig zusammen, wenn jemand das neben mir richtig gut hinbekommt mit dem Plopp. Ich habe es vorgestern übrigens nicht geschafft, da habe ich so eine Flasche Bier geöffnet, hat wieder mal nur leise gezischt und ich bin dann jedes Mal enttäuscht.
Ja, das kann ich verstehen, aber du kannst ja noch mal ein bisschen üben. Wetter wird ja schön.
Genau, der Sommer kommt noch, erst der Frühling, dann der Sommer, es ist noch genug Zeit.
Richtig, genießt ihr auf jeden Fall das sonnige Wetter. Morgen ist Magda wieder an Ullis Seite. Macht's gut.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.